Hallo und Servus, hier ist Ahoi in PO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Im heutigen Freitagspodcast geht es um das Stiftungsrecht, um die Stiftungsrechtsreform. Ich habe mir einen besonderen Gast eingeladen, wie ich das in jedem Freitagspodcast mache, nämlich Frau Professor Katharina Uffmann. Sie ist Lehrstuhlinhaberin an der Ruhr-Universität in Bochum. Wir sitzen heute hier in ihren Räumlichkeiten an der Ruhr-Uni in Bochum. Mich hat gerade ein Regenschauer erwischt, als ich hier reingekommen bin durch die Tür. Aber ich wurde mit einem warmen Kaffee und mit einem kalten Wasser begrüßt. Insofern danke schon mal dafür, liebe Frau Professor Uffmann. Ja, und Lehrstuhlinhaberin bringt mich natürlich sofort zur ersten Frage. Was machen Sie denn da genau? Herzlich willkommen im Freitagspodcast.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Caro. Auch ganz herzlichen Dank, dass wir heute uns unterhalten. Ja, Lehrstuhlinhaberin. Ich bin hier an der Juristischen Fakultät seit 2016 tätig, habe einen Lehrstuhl inne für bürgerliches Recht, Unternehmensrecht und Recht der Familienunternehmen. Das Letztere ist etwas ungewöhnlich in Deutschland. Wir haben an staatlichen Universitäten bislang keine Lehrstühle, die sich spezifisch mit dem Recht der Familienunternehmen beschäftigen. Und das ist auch so der Link, mit dem ich ins Stiftungsrecht gekommen bin, weil natürlich Stiftungen gerade für Familienunternehmen eine sehr relevante Rechtsform darstellen.
Extrem.
Sei es einmal eben auch für das gemeinnützigkeitsrechtliche Engagement, was ja viele Familienunternehmen verfolgen, aber eben auch für das Thema Unternehmensnachfolge. Und das war so der Anknüpfungspunkt. Und wie gesagt, seit 2016 hier. Und das Stiftungsrecht damit dann nochmal ganz anders wahrgenommen, weil mein Lehrstuhl, das ist vielleicht auch noch ganz interessant für die Zuhörer, der Nachfolgelehrstuhl von einem großen Stiftungsrechtler ist, der eben auch der Mitherausgeber im Bochumer Kommentar ist, nämlich von meinem Kollegen Karl-Heinz Muscheler. Mhm.
Bochumer Kommentar, ganz frisch, die Bochumer Stiftungsrechtstage, wo ich im Februar wieder zu Gast sein durfte und die sind ja auch nächstes Jahr. Mhm. Sie beschäftigen sich wirklich intensiv mit dem Stiftungsrecht. Warum ist es so wichtig, dass wir rund um Stiftungsrecht mehr forschen, dass wir dort mehr Tiefe reinbringen, dass wir das sichtbarer machen und die Diskurse da drumherum? Warum ist das ein Anliegen?
Also das sind im Grunde genommen zwei Fragen, die Sie gestellt haben. Einmal, was machen wir hier in Bochum und warum machen wir das? Und das ist ja der Übergang zur zweiten Frage. Warum ist es so wichtig, im Stiftungsrecht zu forschen? Lassen Sie mich vielleicht mit dem zweiten Thema anfangen. Wenn man sich das anschaut, rein rechtstatsächlich, und ich komme ja eben auch aus dem Unternehmensrecht, kann man natürlich sagen, die Rechtsform der Stiftung ist von der praktischen Bedeutung her im Vergleich jetzt zu einer GmbH oder GmbH und Co. KG oder was auch immer relativ klein. Wenn wir aber die Entwicklung uns anschauen, haben wir eben mittlerweile, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht bis aufs letzte Komma im Kopf, über 25.000 rechtsfähige Stiftungen und wir sehen eben ein starkes Wachstum. Wenn man sich jetzt wiederum anders die andere Seite anschaut, wie viele forschen im Stiftungsrecht, ist das ein relativ kleiner Kreis. Auch meinem Eindruck nach, da sind Sie ja auch sehr tätig in dem Bereich, welche die Stiftungsrechtsexperten zusammenzubringen, ist das eben verglichen mit sonst der Beratungslandschaft auch ein sehr spezialisierter kleiner Bereich. Das ist deswegen aus meiner Sicht ein Problem, weil das Stiftungsrecht eine sehr herausfordernde Materie ist. Wir haben ein Zusammenwirken, was wir sonst eigentlich gerade im Zivilrecht, beim GmbH-Recht oder beim Aktienrecht oder beim Personengesellschaftsrecht gar nicht in dieser Form sehen, nämlich dieses Zusammenwirken zwischen dem Zivilrecht und dem Aufsichtsrecht. Wir haben ja eine Rechtsform, die einer Aufsicht unterliegt. Das ist ja was ganz Besonderes, weil es eine mitgliederlose Rechtsform ist. Und wir haben die zusätzliche Herausforderung, wenn man sich das auch wieder rechtstatsächlich anschaut, über 90% unserer Stiftungen sind gemeinnützige Stiftungen. Und damit kommt noch das Gemeinnützigkeitsrecht, das heißt das Steuerrecht, hinzu. Das heißt, wir haben so ein Zusammenwirken zwischen drei Bereichen, dem Aufsichtsrecht, dem Zivilrecht und dem Gemeinnützigkeitsrecht, was eben die große Schwierigkeit beinhaltet, dass wir hier viel auch aufeinander abstimmen müssen. Und deswegen ist es so wichtig, in dem Bereich zu forschen. Also einmal die Komplexität, die diese Rechtsform mit sich bringt aufgrund des rechtlichen Rahmens. Zweiter Gesichtspunkt, der noch mehr eigentlich auch den Forschungsbedarf signalisiert, ist, wir haben relativ wenige Gerichtsentscheidungen im Bereich Stiftungsrecht und auch Behördenentscheidungen. Wir haben im Unterschied jetzt beispielsweise zum Steuerrecht ja keine BMF-Schreiben, das haben wir da. Da wird eine Verwaltungspraxis, wird dokumentiert, wird vereinheitlicht. Wir haben hier 16 Bundesländer mit unterschiedlichen Landesstiftungsrechten.
Wir haben 46 Stiftungsaufsichten, muss ich vergessen.
Ich wollte die Zahl gleich noch größer machen, danke dafür. 16, da bleiben wir nämlich nicht dabei stehen, sondern dann haben wir eben die Aufsichtsstruktur. Und dann haben wir natürlich auch die konkreten Mitarbeiter, die da sitzen, die mit gewissen Vorverständnissen Erfordernissen da vielleicht auch rangehen. Und dadurch, dass wir eben nicht diese einheitlichen Leitlinien, Verwaltungsleitlinien haben, ist das umso wichtiger, dass eben auch eine Diskussion stattfindet zwischen Wissenschaft, Praxis und den Behördenvertretern. Gerade jetzt, da kommen wir ja dann auch noch dazu mit Blick auf das neue Stiftungsrecht, um da das Ziel auch überhaupt umsetzen zu können, was dem Gesetzgeber vorschwebt, zu einer Vereinheitlichung zu kommen. Weil jetzt das ins BGB alles zu gießen und neue Paragraphen zu machen, ist ein wichtiger Schritt. Aber das ist natürlich bei weitem nicht ausreichend. Und vielleicht, aber Sie wollten gerade noch einhaken, Sie hatten ja zwei Fragen damit begriffen, was machen wir denn deswegen hier auch in Bochum? Bochum hat, muss man sagen, was das Stiftungsrecht anbelangt, eine sehr lange Tradition. Ich hatte es eben gesagt, ja erst 2016 dazu gestoßen. Herr André, Herr Muscheler haben bereits Anfang 2000 sich hier also zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, wenn wir uns eben anschauen, wie stiefmütterlich letztendlich das Stiftungsrecht behandelt wird, aber welche wichtige zivilgesellschaftliche Wirkung Stiftungen zeitigen, muss da was getan werden. Und die haben es mir mal so schön erzählt, meine zwei Mitherausgeber, die mich ja mit an Bord genommen haben, dass wie so häufig beim abends beim Glas Wein keimte dann eben diese Idee auf, die dann sich auch institutionalisiert hat. Es wurde ein Verein gegründet, Fundare e.V., der sich also gezielt der Förderung des Stiftungsrechts widmet, dem Theorie-Praxistransfer, dem Austausch der Weiterentwicklung des Stiftungsrechts. Und es ist nicht bei einer Vereinsgründung geblieben, sondern der Verein ist natürlich auch aktiv tätig, weil er ist der Ausrichter, gemeinsam früher mit dem Lehrstuhl von Herrn Muscheler, jetzt mit meinem Lehrstuhl, der Ausrichter unseres jährlichen Stiftungsrechtstags. Wir sind nächstes Jahr, ich muss immer gucken, das ist so peinlich, wenn man die Anzahl
nicht weiß. Ja, das geht mir aber auch so.
Wir sind nächstes Jahr schon beim 18. Stiftungsrechtstag. Ich könnte jetzt sagen, durch Corona ist man mit der Zählweise so durcheinander gekommen. Wir sind also nächstes Jahr schon beim 18. Stiftungsrechtstag, also einmal jährlich eine große Veranstaltung mit weit über 200 Teilnehmern, die wir dort haben. Und unser Ziel ist da genau das, was eben so wichtig ist, Stifter, Stiftungsorgane, Verantwortliche, Stiftungsberater, Mitglieder aus den Stiftungsbehörden, aus den Finanzverwaltungen zusammenzubringen und Themen gemeinsam zu diskutieren, neue Entwicklungen zu diskutieren und auch, das ist ja deswegen so schön, dass es auch wieder in Präsenz geht, im Gespräch beim Kaffee zu hören, wo drückt der Schuh, welche Probleme haben eben auch die Stiftungsaufsichten, die auch ja immer da bei unserem Stiftungsrechtstag eben auch zu Wort kommen. Ja. Und das ist wirklich so die Keimzelle auch dessen gewesen, dass wir mit diesem Bochumer Kommentar dann einen Schritt weiter gegangen sind. Aber dazu kommen bestimmt auch noch ein paar Fragen.
Dazu kommen wir gleich noch. Stiftungsaufsicht, dieser war auch die Frau Große-Heidermann aus Münster, genau, ne, zu Gast. Ja. Und ich finde es immer, diese Insights, die die Aufsicht mitbringen, die finde ich extrem wertvoll. Ja. Also da ist man dann tatsächlich auch nochmal in so einer anderen Gedankenwelt ein bisschen unterwegs. Jetzt haben Sie natürlich Stiftungsrechtsreform schon angesprochen und das muss ich fragen. Ja. Ist das Ding jetzt ein großer Wurf? Mhm. Ist es das in Ihren Augen, wie beurteilen Sie die Reform? Ist es was ich eher kritisieren muss? Ist es ein Werk, wo ich sage, ja, das baut tatsächlich den Stiftungen eine Brücke in die Zukunft, eine flexiblere Stiftungszukunft, Stiftungspraxis, Schrägstrich, Fragezeichen?
Ich glaube, allein über diese Frage könnte man einen einstündigen Podcast machen, wenn man sich anschaut, wie die Reformdiskussion ja auch vom Fachpublikum, sage ich mal, begleitet wurde. Ne? Es wurde ja so schön gesagt, ein Gesetz von Bürokraten für Bürokraten. Also es wurde vehement kritisiert. Ich finde, und ich sage es immer auch meinen Erstsemestern, Gesetzgebung ist immer das Ergebnis von politischen Kompromissen. Und wenn wir uns jetzt ansehen, dass wir einen mehr als 20-jährigen Reformdiskussionsprozess hatten mit Arbeitsgruppen, mit Vorschlägen, mit großen, ist es erstmal ein großer Erfolg, dass es überhaupt zu dieser Gesetzesreform, man muss ja sagen, kurz vor Toresschluss der Legislatur noch gekommen ist. Das war ja Fotofinish, kann man mal so sagen. Also für mich ist es, wenn ich es wissenschaftlich betrachte, deswegen ein Meilenstein in der Entwicklung des Rechtsrahmens für Stiftungen. Warum ein Meilenstein? Wir hatten vorher, Sie hatten es eben ja noch vervielfältigt mit den Aufsichtsbehörden, mit der Anzahl der Aufsichtsbehörden. Wir hatten aber bis dato keine Stiftung bürgerlichen Rechts in Deutschland, sondern im jeweiligen Bundesland. Mhm. Dadurch bedingt, dass wir eben nicht, und das ist völlig ungewöhnlich für den Rechtsrahmen oder für den Rechtsstand, den wir in anderen Bereichen haben, dass wir nicht im BGB diese Rechtsform der Stiftung ausbuchstabiert hatten. sondern wir hatten ein Nebeneinander von Stiftungsrecht im Bundesgesetz, im bürgerlichen Gesetzbuch und in den einzelnen Landesstiftungsgesetzen. Eine enorme Rechtszersplitterung, weil man sagen muss, wir hatten damit 16 verschiedene Stiftungen bürgerlichen Rechts. Mein Kollege Herr Muscheler würde jetzt sagen und mir widersprechen, da sehen Sie, wie differenziert eben der Blick darauf ist. Ja, Vielfalt ist doch nicht immer schlecht. Es ist ja auch ein gewisser Rechtsformwettbewerb sozusagen dann innerhalb der Bundesländer. Also er sieht das eher ein bisschen kritisch zu sagen, wir ziehen es jetzt hoch und vereinheitlichen alles. Ich denke aber, dass das Thema Vereinheitlichung wichtig ist, weil es zu einer größeren Rechtssicherheit einfach führt. Also Rechtssicherheit zumindest vom Ansatz, was der Gesetzgeber damit verfolgen will. Die große Herausforderung aus meiner Sicht wird jetzt sein, und das sieht man immer bei rechtlichen Reformen, bei Veränderungen, die müssen gelebt werden, diese Veränderungen. Und das ist jetzt, glaube ich, die große Aufgabe für alle Stiftungsbehörden, sich nicht nur für die Stifter, für die Stiftungen, sondern insbesondere für die Stiftungsbehörden, an dieser Leitmaxime auch zu orientieren, dass der Gesetzgeber gesagt hat, wir wollen eine einheitliche Rechtsform Stiftung in Deutschland und nicht in Anführungszeichen eine Vielstaaterei. Ne?
Und sehen Sie,
da gucke ich natürlich an den, der in Bayern.
Ja, freilich.
Ich war ja auch lange in Bayern. Ja. Also dieses Autonomiebestreben, was dann einzelne Länder haben, das geht natürlich jetzt nicht mehr, was die inhaltliche Ausdifferenzierung anbelangt.
Und wenn Sie das jetzt für sich in den ersten Beobachten, in den ersten 6 Monaten, sind wir da auf einem Weg, dass das gelebt wird? Weil dieses Leben ist ja das Essentielle dann,
würde ich sagen. Also es ist schwierig. Das ist ein Punkt, den wir später vielleicht noch vertiefen können. Ich hatte jetzt jüngsten Austausch eben auch hier mit Münster, mit der Stiftungsbehörde zu einem Thema, weil ich bin auch selbst nicht nur wissenschaftlich im Stiftungsrecht aktiv, sondern auch seit kurzer Zeit im Vorstand von zwei Stiftungen tätig, und da kommen ja auch so Themen auf, und da war eben eine Rückfrage, was ich so ein bisschen klären wollte, und es ist auch da natürlich jetzt ein Prozess, dass man versucht, sich innerhalb der Länder, innerhalb eines Bundeslandes abzustimmen. Das ist natürlich schon mal ein wichtiger Weg, dass man sagen kann, in Nordrhein-Westfalen haben wir eine einheitliche Verwaltungspraxis, das kann aber eigentlich nicht der letzte Schritt sein. Eigentlich müsste
die Idee ist eine andere.
Die Idee ist eine andere, müsste man sagen, die Bundesländer untereinander müssen natürlich zu einheitlichen Linien bei den Auslegungsfragen, die jedes neue Gesetz mit sich bringen, müssen die kommen, weil nur dann eigentlich dieser Vereinheitlichungsgedanke natürlich wirklich umgesetzt wird.
Ja. Was sind denn jetzt für Sie so die zentralen Sachen, die durch die Stiftungsrechtsreform wirklich ein Stück weit anders werden? Also Business Judgment Rule zum Beispiel hat es jetzt ins BGB geschafft.
Ja.
Ja, also ungefähr. Ja. Finde ich persönlich, ist ein wichtiger Haftungsrahmen, der geschaffen wurde. So dieses Wohle der Stiftung, dem muss ich meine Entscheidungen unterordnen. Ja. Ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt. Er wird Entscheidungen auch verändern und er wird auch dazu führen, meines Erachtens, dass Entscheidungen anders fundiert werden. Es wird nicht so aus der Menge und aus dem Bauch, du, das haben wir immer so gemacht.
Ja.
Dieses Aussitzen und dieses, das haben wir immer so gemacht, das sind eigentlich Entscheidungen, die sind dann nicht mehr zum Wohle der Stiftung, zumindest in vielen Fällen.
Ja, das ist ja im Grunde genommen das größere Thema, finde ich, in das man das einbetten kann, wie Sie es jetzt auch eingeordnet haben mit der Business Judgment Rule, das Thema Governance, gute Governance-Strukturen in den Stiftungen. Und ich kommentiere ja auch in unserem Bochumer Kommentar den Bereich der Stiftungsorgane, also insbesondere auch das dann gemeinsam mit Herrn Fritz, der hat sich die Business Judgment Rule da näher vorgenommen, auch eben aus Vermögensanlagegesichtspunkten, aber ich habe so den Gesamtrahmen. Ist das ein wichtiges Thema, weil es natürlich auch, man muss sehen, viele ehrenamtliche Stiftungsorgane, Stiftungsvorstände gibt, die sagen, wie viel Zeit kann ich investieren, aber nichtsdestotrotz muss es eine professionelle Tätigkeit bleiben, ne? Oder werden idealerweise. Ja. Ne? Und die Business Judgment Rule ist klar, sie galt vorher schon nach überwiegender Ansicht der Literatur, sie aber nochmal zu kodifizieren, ist eine wichtige Signalwirkung. Was allerdings man auch hier sehen muss, wir müssen sehen, wie gut sich das auch auf die Stiftungsrechtslandschaft anpassen wird. Weil es ist eine Regelung, die aus dem Gesellschaftsrecht kommt, die aus dem Aktienrecht ursprünglich kommt. Und wofür ich auch so ein bisschen warne, ist, wir können natürlich nicht diese Professionalitätsmaßstäbe auf eine kleine Stiftung mit einem Ein-Mann-Vorstand übertragen. Ne? Also auch so die Frage Dokumentation, wie viel muss ich mir an Rechtsrat vorher einholen? Da haben wir auch Verwaltungskosten, die für die Stiftung entstehen. Ne? Also es muss irgendwie ein vernünftiger, angemessener Rahmen bleiben, dass man sagen kann, es ist eine wohl abgewogene Entscheidung gewesen, ex ante in Ordnung. Und das ist ja das, wovor die Business Judgment Rule schützt, dass eben nicht diese Rückschaufehler passieren. Dass dann im Nachhinein ist man ja immer schlau. Genau. Da sagt man immer, ja, das hätte man doch erkennen. Ne? Wie kann man denn auf diese Idee kommen? Ne? Und was auch ganz, ganz wichtig ist, deswegen hat Herr Fritz sich das in unserem Kommentar ja auch vorgenommen, Thema, inwieweit hilft einem die Business Judgment Rule bei der Vermögensanlage? Mhm. Weil da sind aus meiner Sicht auch viele Unsicherheiten in der Praxis vorhanden.
Da wird in vielen Fällen nicht entschieden und das ist der größte Fehler.
Genau, auch aus Sorge, aus Angst, auch wenn man jetzt so ein bisschen sieht, kommt immer mehr auch so im Austausch mit Stiftungen auch das Bedürfnis auf, wenn wir das ganze ESG-Thema nehmen, nachhaltiger Vermögensanlagen, inwieweit darf ich das eigentlich, ne? Wenn da aber dann doch irgendwie Verluste entstehen. Das sind alles solche Themen, da muss man sagen, da hilft einem jetzt das Gesetz im ersten Zugriff schon, aber die konkrete Ausgestaltung wird das Relevante sein, wie weit man dann wirklich auch den haftungsfreien Hafen der Stiftungsorgane sieht.
Das Thema Zulegen, Zusammenlegen kann man ein bisschen kontrovers diskutieren. Mhm. Ich habe in meiner Frage formuliert, ist es eine Reaktion auf das, was demografisch auch von Seiten der Erbmasse auf den deutschen Stiftungssektor ein Stückchen zukommt? Mhm. Da kommt etwas auf den Sektor zu, aber es kann durchaus sein, dass die Einheiten, die das aufnehmen sollen, gar nicht dazu ausgelegt sind oder darauf ausgelegt sind, das aufzunehmen. Ist das ein bisschen eine Reaktion drauf, dass man das ein bisschen einfacher macht, dass Stiftungen zusammengehen können, in Anführungsstrichen?
Also es ist sicherlich gut, das jetzt im Einzelnen zu regeln. Man kann darüber streiten, ob man es so detailliert regeln musste. Wenn man sich anschaut in der Bundestagsdrucksache, der Gesetzgeber selbst schätzt pro Jahr ungefähr so 50 Fälle. Jetzt kann man natürlich sagen, für 50 Fälle, was macht denn da so ein Aufriss? Auf der anderen Seite, ich hatte mich letztens mit einem Stifter unterhalten, der jetzt noch zu Lebzeiten auch schon relativ im frühen Alter eine Stiftung gegründet hat, mit einem großen Herzensanliegen, ist wirklich auch beeindruckend, immer wieder diese Projekte zu sehen, der aber sich unglaubliche Sorgen macht, ob denn überhaupt jemand in den Vorstand nachfolgen wird, also ob das wirklich von der Organisation her in der Zukunft dann eben nach seinem Ableben auch tragfähig bleibt.
Und das ist ja eine Frage.
Frage. Und dann fing er schon an und vielleicht kann man da zwei Aspekte sehen. Thema Verbrauchsstiftung hat ihn sehr entspannt, dass er irgendwie gesagt hat, da kann man es dann vielleicht eben, wenn es dann doch nicht auf Dauer funktioniert, umwandeln. Das ist aber ja nur das Thema Vermögen. Es reicht irgendwie nicht dauerhaft aus. Das andere ist die Frage, ich brauche ja die Menschen, die die Stiftung tragen, die Stiftung auch den Stifterwillen umsetzen, die ganzen Projekte umsetzen. Und da kann es natürlich ein Instrument sein, zu sagen, wenn man da keine Nachfolger mehr findet, dass man zumindest guten Gewissens weiß, es gibt die Möglichkeit, dass die Stiftung nicht einfach verschwindet und damit das Projekt nicht auf ewig fortgeführt wird, der Zweck, sondern dass man eben sagen kann, man schaut, dass man sich mit anderen Stiftungen zusammentut, um dann eben größere Einheiten dann auch zu bilden. Also insofern, wenn Sie es aus einer rein juristischen Sicht sehen, Herr, würde ich eher sagen, da haben Sie sehr viel Energie reingesteckt.
Ein Stückchen zu viel, ja.
Genau, also das ist sozusagen von der Frage der Ausgewogenheit her, wundert man sich, dass das dann jetzt so detailliert geraten ist. Und auf der anderen Seite bei den Stiftungsorganen das Thema, aus welchem Grund kann ich eigentlich abberufen werden, freie Abberufbarkeit oder nicht, da steht gar nichts drin, da rätselt man jetzt auch. Wie sieht es denn jetzt aus?
Darf man dann gerne mit Leben füllen nach Gusto.
Genau. Ja.
Womit wir ein bisschen bei den Baustellen sind, also es gibt ja eine Evaluation, jetzt praktisch vom Juli abgesehen in 2 Jahren, dann wird mal geschaut, was sind denn Regelungen, die passen, beziehungsweise wo hat es tatsächlich dieses Ziel erreicht, dass es mit Leben gefüllt wird. Wo zeichnen sich für Sie schon wieder so erste Baustellen ab?
Also eine zentrale Baustelle setzt ganz vorne an. Es wurde ja jetzt erstmals auch die Stiftung definiert. Also gesagt, was zeichnet eigentlich diese Rechtsform aus? Was sind die charakteristischen Merkmale? Und jetzt kann man sagen, ja gut, da wurde eigentlich auch nur das in Gesetz gegossen, was schon immer galt, diese besondere Zweck-Vermögensverbindung, dass man also sagt, man widmet ein Vermögen einem bestimmten Zweck und mit diesem Vermögen soll der Zweck dann verwirklicht werden. In der Gesetzesbegründung hat der Gesetzgeber allerdings, man kann sagen, mit so 2, 3 Sätzen einen großen Unsicherheitsfaktor reingezogen, indem er nämlich gesagt hat, naja, wenn ich für die Erfüllung des Stiftungszwecks gar kein Vermögen brauche, ist das kein zulässiger Zweck. Mhm. Und jetzt ist die große Frage, und da kommt natürlich auch so ein bisschen aus meinem Bereich her, Einsatz von Stiftungen im Unternehmenskontext, geht eigentlich noch eine Stiftung als komplementär einer Personengesellschaft, Stichwort Stiftung und KKG. Das ist ein großer Unsicherheitsfaktor. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Aber da wird man nochmal schauen. Und da, das ist dann wiederum zweiter Punkt, wo man auch sehen wird, wie das Stiftungsrecht, das Reformierte, gelebt werden wird. Wir hatten ja bis kurz vor Schluss vom Gesetzgeber her ging so in die Richtung Satzungsstrenge, dass man gesagt hat, der Stifterwille ist natürlich relevant, aber wir wollen, dass das dann auch immer alles in der Errichtungssatzung schon dokumentiert ist, und wenn das nicht ist, gilt sozusagen immer dann die gesetzliche Regelung. Das ist aus meiner Sicht ein großes Problem, weil wenn wir bei dem Grundkonzept der Ewigkeitsstiftung sind, ist es natürlich richtig und für die Rechtsform auch das zentrale Element, dass der Stifterwille das ist, was die Stiftung prägt, aber wir brauchen eine Anpassungsmöglichkeit, eine Flexibilität. Genau. Die hat der Gesetzgeber auch, das ist wiederum ein positiver Aspekt, geschaffen mit dem 85 BGB, mit den Satzungsänderungen, die jetzt klar normiert sind, abgestuft nach der Frage, in welchen Kernbereich dringe ich vor. Aber es ist in vielen Bereichen eben bislang unklar, wie weit der Stifterwille reicht, also wie groß die Stifterautonomie ist. Und das ist vielleicht ein Gesichtspunkt, wo man auch einmal sehen muss, wie die Praxis damit umgehen wird, und das wieder sozusagen das, was ich vorhin gesagt habe, wie modern, wie liberal, wie streng werden die Stiftungsbehörden damit umgehen. Und vielleicht das ein Punkt, wo der Gesetzgeber dann nochmal in einer gewissen Zeit nachschärfen könnte. Anderer Punkt, der ja auch von meinen Kollegen, war ja auch dieser Professorenentwurf da, vehement gefordert wurde, müssen wir an das Thema Governance mehr ran, müssen wir also auch ein zweites Pflichtaufsichtsorgan da reinziehen, gerade auch mit Blick auf die personelle Ausstattung bei den Stiftungsbehörden, können die das wirklich alles leisten, was sie leisten sollen? Oder Klagebefugnisse, das sind alles solche Themen, die weiterhin auf der Agenda bleiben. Und wir hatten so im Vorgespräch, da darf ich vielleicht den Zuhörern verraten, hatten Sie auch so schön gesagt oder die Frage formuliert, da schmunzelt man dann immer so ein bisschen, wieso sind so Baustellen da, die bekannt sind und die der Gesetzgeber nicht angegangen hat. Ich finde, man muss auch immer bei aller Kritik, die sicherlich berechtigt ist, sehen, was ist politisch machbar, was ist auch administrativ bei so einem Gesetzgebungsprozess machbar.
Und das war jetzt eben machbar.
Das war machbar, und es ist, wie gesagt, aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Das Verhältnis Bundeslandesrecht ist geklärt, die Landesstiftungsgesetze sind auf Stiftungsaufsicht, Rechtsaufsicht jetzt wirklich bezogen. Wir haben da kein materielles Zivilrecht mehr drin, das sind alles wichtige Elemente. Und solche großen Reformen, dass man wirklich in grundlegende Strukturänderungen von Rechtsformen reingeht, sprich wirklich zu sagen, wir gehen von dem Ein-Organ-Modell, es ist eben nur der Vorstand gesetzlich vorgeschrieben, weg, das sind Riesenschritte. Und da kann man vielleicht auch nochmal den Blick drauf werfen, wie vielfältig die Stiftungsrechtslandschaft ist. Ja. Wir haben kleine bis riesengroße Stiftungen. Die Großen haben das natürlich eingezogen. Und insofern ist das auch immer eine Herausforderung für den Gesetzgeber, zu sagen, was leiste ich sozusagen als Infrastrukturdienstleistung in meinem Gesetz, ne? Und was überantworte ich wiederum auch dem Stifter und den Beratern eigenverantwortlich zu gestalten. Und das vielleicht noch ein Punkt, den hat man nicht nur im Stiftungsrecht, sondern auch generell im Gesellschaftsrecht, da vielleicht nochmal der Link zu meinem Bereich Familienunternehmen. Auch da wird häufig kritisiert, dass man sagen kann, naja, wenn ich halt an den falschen Berater geraten bin, stehe ich so ein bisschen blöd da. Und für Stiftung ist es ja richtig schwierig, weil wenn die einmal errichtet ist, ist ja die Flexibilität der Anpassung der Satzung eben nicht so, wie dass ich meine Fehler einfach so korrigieren kann. Da ist natürlich die Frage, wie kann der Gesetzgeber darauf reagieren? Macht er zumindest gewisse, ich sag's mal so, Regelungsaufträge ins Gesetz rein? Dass er sagt, beschäftigt euch mit diesen und jenen Themen, auch wenn wir euch dafür kein konkretes Regelungsmodell vorgeben. Na, das wären eben auch noch so andere regulative Instrumente, mit denen man arbeiten könnte. Aber auch da, geflügeltes Wort, nach der Reform ist vor der Reform.
Mensch, das sind wir hier schon fast im Fußball, ja?
Ja, aber ich weiß, das war die Fußballanalogie, die ist da sehr naheliegend, aber es ist tatsächlich auch bei uns Juristen so ein geflügeltes Wort. Im Stiftungsrecht sind die Etappen länger, ne, dass man da rangeht an Regelungen, aber es ist aus meiner Sicht schon ein wichtiger Schritt damit gelungen durch den Gesetzgeber.
Also nach der Stiftungsrechtsreform ist vor der Stiftungsrechtsreform, das könnte sogar die Überschrift von diesem Podcast sein, liebe Frau Professor Katharina Uffmann, Lehrstuhlinhaberin an der Ruhr-Universität in Bochum. Ich danke Ihnen sehr. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch eine halbe, dreiviertel Stunde länger sprechen über das Stiftungsrecht, über die Stiftungsrechtsreform, über die Stifterautonomie, wie weit die reicht. Das ist vielleicht mal ein Thema für einen anderen Podcast, weil das beschäftigt draußen wirklich in der Tat viele, was wir hören. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ihr Tag ist auch dicht getaktet. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge Freitags-Podcast auf eurem MPO. Reichen Sie auf www.stiftungenstärken.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.